Der Herr ist wirklich auferstanden. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass warum musste Jesus sterben? Heute werden wir uns anschauen, warum musste er überhaupt auferstehen? Hätte man ihn nicht einfach im Grab liegen lassen können und in Ruhe lassen? Warum ist er überhaupt auferstanden? Vorab möchte ich Folgendes sagen zur Auferstehung. Durch das ganze Alte Testament zieht es sich hindurch, dass es eine Auferstehung von den Toten geben wird. Auferstehung von den Toten, das heißt nicht, wenn jemand gestorben ist, von den Toten auferweckt wird und dann wieder lebt. Wir kennen das im Alten Testament. Der Prophet beugt sich oder legt sich auf einen gestorbenen Jungen. Und dieser Junge kommt dann wieder zum Leben. Das ist keine Totenauferstehung. Das ist ganz einfach eine Auferweckung von den Toten. Wenn die Bibel von Totenauferstehung spricht, dann wird jemand auferweckt und ist in einem andersartigen Leib. Ob wir jetzt den Lazarus sehen im Neuen Testament, der ist ja nicht von den Toten auferstanden, der Lazarus. Lazarus wurde auferweckt mit demselben vergänglichen, verweslichen Körper, den er vorher hatte. Das heißt, Lazarus starb irgendwann wieder. Der Jüngling von Nain, er starb irgendwann wieder. Der beim Paulus aus dem Fenster gekippt war, weil die Predigt so lang war, der dann einschlief in der Fensterbank und runterfiel und tot war und Paulus betete und dieser junge Mann kommt wieder ins Leben. Das war nicht die Totenauferstehung, von der wir sprechen heute. Das war einfach eine Auferweckung. Das heißt, all diese Menschen oder jeder Mensch, der gestorben ist auf dieser Erde und auferweckt ist und dann wieder mit seiner Familie normal lebt, diese Person wird irgendwann wieder sterben, weil sie ja normales Fleisch und Blut hat. Versteht ihr, was ich meine? Normal Fleisch und Blut. Und die Person wird wieder sterben. Bei der Totenauferweckung, da geschieht etwas anderes. Bei der Totenauferstehung geschieht etwas anderes. Da bekommen Menschen einen neuen Körper, einen nicht vergänglichen Körper. Paulus nennt ihn sogar einen geistlichen Leib. Er sagt, es gibt einen natürlichen Leib, in dem du und ich heute Abend hier sind. Du sitzt hier in deinem natürlichen Leib, ich stehe hier in meinem natürlichen Leib. So, aber bei der Totenauferstehung, da bekommen wir einen geistlichen Leib, auch einen Körper. Wir müssen auch verstehen, dass jeder Mensch auferstehen wird. Jeder Mensch auf dieser Erde. Und jeder Mensch, der je gelebt hat, wenn er ins Gericht kommt, wird er auch in seiner Ganzheit als Mensch gerichtet. Denn die Bibel sagt, bei der Totenauferstehung wird es so sein, dass ein Mensch vor Gott steht und er wird gerichtet nach dem, wie er mit seinem Leib gesündigt hat oder gute Taten getan hat. Mit seinem Leib. Wir werden mit unserem Leib vor Gericht stehen. So wollen wir als Gläubige vor dem Richterstuhl Christi, um Lohn oder auch keinen Lohn zu empfangen. Der Ungläubige wird auch mit seinem Körper, mit einem ewig, mit nicht verweslichen Körper vor Gott stehen. Und dieser Ungläubige wird auch gerichtet werden in seinem Körper. Alle Menschen, die einmal auferstehen, bekommen einen geistlichen, nicht verweslichen Leib. Wir Gläubige gehen mit diesem unverweslichen, geistlichen Leib werden für immer in der Herrlichkeit Gottes leben. Der Sünder, der Gottlose, der auferweckt wird, auch er wird auferstehen, wird für immer mit einem Leib, der niemals vergeht, der nicht mehr verwest, der niemals mehr aufhört, wird er für ewig im Feuersee sein. Aber alle, die vor dem Richterstuhl Christi oder auch Gottes erscheinen, alle werden auf jeden Fall als Gesamtheit Mensch, als kompletter Mensch gerichtet werden oder ins Gericht kommen. Bei der Auferstehung ist es so, Ich habe das gelesen, wir werden uns mit dem Thema Auferstehung, Gericht und so weiter noch mehr befassen. Bei der Auferstehung ist es so, oder sag mal, ich habe gelesen von einem Wissenschaftler, der festgestellt hat, dass jeder Körper oder jeder Mensch, der Körper eines jeden Menschen, eine spezielle Zusammensetzung hat. Das heißt, dein und mein Körper hat bestimmte Substanzen, Teile, Elemente, die nur dein Körper hat. Gewissermaßen Bausteine. Und dieser Körper, wenn er stirbt, oder diese Bausteine, sie sind gewissermaßen wie notiert. Sie machen deine Person aus. Selbst wenn du vor 3000 Jahren gestorben bist und dein Körper nicht mehr existiert, aber das, woraus dein Körper zusammengesetzt wurde, das existiert ewig. Bei der Totenauferstehung, selbst wenn Menschen also vor tausenden von Jahren gestorben sind oder sich verbrennen lassen oder wie auch immer, bei der Totenauferstehung wird es also so sein, dass Gott kommt und sagt, das ist Körper von Herbert. Bei der Auferstehung, Jesus sagt, er wird rufen und dann wird Herbert das Körper hervorkommen, nachdem Baustein, Substanzen, wie er schon hier auf der Erde war, nur jetzt als unverweslicher Körper. Weil es der Herr, wenn er wiederkommt, um uns von den Toten aufzuerwecken, beziehungsweise der Entrückung, wo ja die Gläubigen verwandelt werden, die zu der Zeit leben, die Toten, der Körper wird aufgrund dieser Zusammensetzung, wie ihr Leib existiert hat, sie werden hervorgerufen, dann entsteht wieder dieser Leib, der Herbert wird aussehen wie der Herbert, nur wesentlich schöner als jetzt, weil man sieht ja jetzt schon Gebrauchsspuren. Aber dieser Körper, der Herbert, wird auferstehen und der Geist und die Seele, die ja schon bei Jesus waren, falls ich gestorben bin vorher und der Herr erst danach kommt, was ich mir nicht wünsche. Ich wünsche, dass ich die Entrückung erlebe. Aber wie auch immer, also wenn ich vorher gehen sollte, dann wird der Geist und die Seele, Jesus kommt wieder, der tote Körper wird hervorgerufen, der Geist und die Seele kommen in diesen Körper, in diesen ewigen Körper und wir sind wieder Mensch mit Geist, Seele, Körper. Und dieser Körper, dieser gesamte Mensch steht dann vor dem Richterstuhl Christi. Interessanterweise, damit werden wir uns befassen beim Gericht, dass nicht alles, was zur Gemeinde geht, zur Gemeinde kommt, auch bei der Entrückung oder der ersten Auferstehung der Gerechten dabei sein wird. Weil Jesus sagt eindeutig, dass wenn er also wiederkommt, dann und um die Seinen zu holen, dann wird er seine Engel vorher ausschicken und die werden aussortieren aus seinem Reich, aus seiner Gemeinde, alle die, die Ärgernisse schaffen, alle die, die gottlos leben und vorgeben, Christen zu sein. Die Engel werden sie aussortieren und die nicht gottlos gelebt haben, die ohne Ärgernis jetzt, sage ich mal, einfach platt gelebt haben. Wir werden uns das später nochmal genauer anschauen, nicht heute, ein andermal, falls euch das interessiert. Wir werden uns das anschauen. Die aber gottgemäß, christusgemäß gelebt haben, die werden verwandelt, auferstehen bei der ersten Auferstehung. Deshalb heißt es in Offenbarung, selig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, denn an dem hat der zweite Tod keine Macht mehr. Der zweite Tod, sagt Jesus, ist der Feuersee. Und die bei der zweiten Auferstehung, die stehen auf nach dem tausendjährigen Reich. Nach dem tausendjährigen Reich. Die erste Auferstehung geschah mit Christus. Die zweite wird sein bei seiner Ankunft, wenn die Auferstehung der Gerechten ist und die Entrückung und die Verwandlung. Und da geschehen aber ein paar Ereignisse mehr. Da werden in diesem Zwischenbereich auch noch ein paar verschiedene andere auferweckt. Das gucken wir uns dann alles mal an. Aber dann kommt das tausendjährige Reich, in dem Christus herrscht. Und nach diesem tausendjährigen Reich ist die Auferstehung der Gottlosen, die dann gerichtet werden. So, also wir werden auferstehen. Jeder Mensch wird auferstehen. Jeder Mensch wird von den Toten auferstehen. Jeder. Die einen eben zum ewigen Heil, die anderen zum ewigen Gericht. Im Alten Testament wird also klar gemacht, einmal Christus wird von den Toten auferstehen, Zweitens, diejenigen, die an Christus glauben, werden an seiner Auferstehung teilhaben. Und außerdem, es wird zudem eine Auferstehung zum Gericht und zur Bestrafung für alle Gottlosen geben. Jesus selber sagt in Johannes Kapitel 5, 28 bis 29, Jesus, der Sohn Gottes, der aus dem Himmel kam, der es weiß, es kommt die Stunde, in der alle, beachte immer, manchmal steht in der Bibel viele, manchmal alle, manchmal steht wenige, aber hier steht alle. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorgehen werden, also auferstehen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus macht unmissverständlich klar, es gibt eine Auferstehung aus den Toten. In 1. Korinther 15, 22, 24 kommt Paulus und zeigt uns auch die Rangordnung der Auferstehung an. 1. Korinther 15, 22 bis 24. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. So wie in Adam alle sterben. Adam sündigte und alle sind unter dem Todesurteil. So aber werden auch, sagt er hier, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Das heißt nicht die, die in Christus sind. Wir werden das gleich noch näher sehen. Sondern alle werden, weil Christus von den Toten auferstanden ist, werden auch alle auferstehen. Jeder Mensch wird auferstehen. Jeder Mensch. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung oder Abteilung, dass dieses Wort seine Ordnung ist, so wie so ein militärischer Ausdruck. Und dann sagt er, sagt Paulus, wie die Reihenfolge sein wird. Der Erstling, Christus. Sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Also, er sagt, der Erstling ist Christus. Die erste Phase besteht aus Christus, der Erstling. Die Bibel nennt ihn den Ersten, der auferstanden ist. Jesus, und das sagte ich eingangs, hat zu Lebzeiten Menschen vom Tod auferweckt, die dann wieder bei ihren Angehörigen lebten. Aber diese Menschen starben dann auch wieder. Ganz natürlich, wie jeder Mensch auf dieser Erde stirbt. Aber Christus ist der Erstling aus der Totenauferstehung. Die zweite Phase nochmal, die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Das ist die Auferstehung der Gerechten, wie sie bereits auch in Daniel schon und von Jesus selber vorausgesagt worden sind. Die dritte Phase wird also als das Ende bezeichnet. Damit ist das Ende des tausendjährigen Reiches gemeint, das werden wir und wo dann die Toten auferstehen zum Gericht. Ich sagte es neulich schon mal, wir müssen ja sehen, dass wir in einem zeitlich begrenzten Raum leben. Gott lebt in Ewigkeit. Sein Wohnraum ist die Ewigkeit. Unser jetziger Wohnraum ist die Zeit. Du musst dir vorstellen, da ist Ewigkeit, alles ist Ewigkeit. Deshalb sagt Gott auch, oder Jesus oder Gott auch, 1000 Jahre sind bei mir wie ein Tag. Er sagt aber auch, ein Tag sind bei mir wie 1000 Jahre. Also, es ist Ewigkeit, da lebt Gott. Als Gott die Welt schuf, Kosmos, so heißt es, als er den Kosmos schuf, die Welt, in der wir leben, unser Weltsystem, dann hat er gesagt, in dieser ganzen Ewigkeit, ich kreiere einen Raum, den nenne ich Kosmos, und in diesem Bereich Kosmos gibt es die Zeit. Da gibt es den 24-Stunden-Rhythmus, da gibt es die Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die Gezeiten, all diese Dinge. Da gibt es Sonne, Mond und Sterne, die den Rhythmus unseres ganzen Kosmossystems regeln. Ernte, zuständig sind für Saat und Ernte. Das ist die Zeit. Gott lebt nicht in der Zeit. Gott lebt in der Ewigkeit. Und ich sagte es neulich schon mal, ich will es nochmal wiederholen. Du musst dir vorstellen, ganz Darmstadt ist Ewigkeit. Aber dieser Raum, dieses Gebäude, in dem wir sind, das ist Kosmos, die Welt, die Zeit. Und in diesem Bereich spielt sich ab Uhrzeit und so weiter und im Takt laufen. In der Ewigkeit gibt es die Zeit mehr. Gott sagt nämlich, es kommt ein Zeitpunkt, ein Tag, dann wird die Zeit nicht mehr sein. Sie wird nicht mehr existieren. Diese Kosmos, diese Welt, in der wir leben, wird nicht mehr so existieren. Deshalb heißt es, als dann das Gericht kommt, die letzte Auferstehung, die Auferstehung der ungläubig Verstorbenen, der Gottlosen, wenn diese Auferstehung geschieht, dann geschieht vorher etwas ganz Eigenartiges, Dramatisches, wie immer du auch willst. Auf einmal heißt es, wie ein Buch, das zusammengerollt wird, ihr wisst, die Bücher, das waren früher Rollen, in die man zusammengerollt, auf einmal weg ist, Sonne, Mond, Sterne, Erde, unser Kosmos ist verschwunden. Ihn gibt's nicht mehr. Die Zeit hat aufgehört. Von da an gibt es keine Zeit mehr. Von daher kannst du auch immer, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du hast du mal eine Minute Zeit, dann kannst du sagen, ich habe keine Zeit. Weil die Zeit gibt's nicht mehr. Du lebst in der Ewigkeit. Und in dieser Ewigkeit, da wird Gott dann aber auch eine neue Erde setzen, die aber nicht mehr der Zeit unterworfen ist. Deshalb heißt es auch, es wird keine Sonne mehr dort geben, kein Mond, weil es gibt etwas Größeres als die Sonne. Gott selber ist nämlich ihr Licht. Ja. Wie sagte mir jemand, oh, wie schade, wenn es keinen Mond und keine Sonne mehr gibt. Ich sag, Gott sei Dank gibt's sie nicht mehr. Es gibt was Besseres. So, die Zeit wird nicht mehr sein. Das ist es, was der Herr gesagt hat. Das hört einmal auf. Und Jesus sagte, es werden alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Die einen auferstehen zur Auferstehung des Lebens, die anderen auferstehen zur Auferstehung des Gerichts. Jetzt haben wir gesagt, es gibt drei Abteilungen. Der Erstling Christus. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass es da schon diese Symbolik des Erstlings gibt. In 3. Mose, könnt ihr aufschreiben oder auch nachschreiben, wenn ihr wollt, oder zu Hause nachlesen, 3. Mose 23, 10 bis 11. Da heißt es, rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn schwingen zum Wohlgefallen für euch. Für euch. Am anderen Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie schwingen. Wir sehen also, die Anordnung war, wenn jemand eine Ernte einholt, die erste Gabe, sage ich mal, der erste Korb von Oliven, der erste Eimer oder Behälter mit Trauben, was auch immer, das soll als Erstlingsgabe gegeben werden. Der Priester soll das vor Gott schwingen, und zwar nicht am Sabbat, am Tag nach dem Sabbat. Das heißt, dem ersten Tag der Woche. Jetzt sagt Jesus etwas in Bezug auf sein Sterben. Er sagt in Johannes 12, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wenn wir also ein Weizenkorn nehmen und es in die Erde legen, was kommt aus der Erde hervor? Ein grüner Halm, oder? Kommen da Weizenkörner hervor? Nein. Aber in diesem Halm, der hervorwächst, da kommt später die Ähre und da sind dann die Körner dran. Aber alles, was zuerst hervorkommt, sieht erstmal nicht aus wie ein Korn. Und doch ist in all dem, all das enthalten, was später das Korn ausmacht. So ist es auch bei uns. Unser Körper wird in die Erde gelegt, er verwest und es entsteht daraus ein geistlicher Leib. Aber Jesus hier, er spricht ja von seinem Sterben. Er sagt, ich muss also sterben. Das Weizenkorn fällt in die Erde. Wenn es nicht in die Erde gelegt wird, bringt es keine Frucht. So, wir sehen also auch hier, Frucht zu bringen. Ich will diesen Gedanken deshalb so verfolgen oder verfolge ihn, weil es um die Auferstehung geht, dass Jesus nämlich der Erstling ist. Er musste aber sterben, er musste sein Leben als Opfer geben, weil sonst hätte es keine Auferstehung gegeben. Er musste sterben, damit Frucht hervorkommt. Und diese Erstlingsfrucht hervorkommt. Wir wollen mal eine weitere Schriftstelle lesen, Matthäus 27, 50 bis 53, die ja weniger gelesen wird. Da heißt es, Jesus aber schrie wieder, also am Kreuz, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber, also Körper der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Du musst dir also vorstellen, wir sind hier bei dem Erstling Christus. Er ist als Erstling auferweckt worden von den Toten. Jetzt heißt es, dass also bei seinem Sterben die Erde bebte, Grüfte sich auftaten, aber wann sie sich auftaten, steht nicht geschrieben, aber was geschrieben ist, an dem Tag, als er aufstand, als er auferstand, an diesem Tag sind viele Heilige aus den Gräbern hervorgekommen. Beachte, es steht nicht geschrieben, alle Heiligen des Alten Testaments, sondern viele. Die Bibel sagt nicht, wer auferstanden ist, ob es Daniel, Abraham oder wer auch immer war. Es heißt auf jeden Fall, es sind nicht alle auferstanden, sondern viele. Manche Bibelausleger sind der Meinung, dass hier letztlich Jesus die Erstlingsgabe, wann wurde sie geschwungen von den Priestern? Am ersten Tag der Woche, nach dem Sabbat. Wann stand Jesus von den Toten auf? Am ersten Tag der Woche, nicht am Sabbat. Er stand am ersten Tag der Woche auf und deshalb feierten die ersten Christen auch am ersten Tag der Woche Gottesdienst. So, also als Jesus, dieser Erstling, auferstand, da hat er gewissermaßen auch die Gläubigen, die mit auferweckt wurden, heraus auferweckt waren, waren wie eine Erstlingsgabe. So sehen es Theologen. Ich würde darauf keinen Lehrsatz aufbauen, aber das würde erklären, wieso sind nicht alle auferweckt worden, alle Heiligen des Alten Testaments, sondern nur viele. Wir sehen später, dass von manchen behauptet wird, dass sie weiter noch im Grab liegen und so weiter. Aber dass viele Heilige auferweckt wurden, und sie erschienen, du musst dir vorstellen, du bist da gerade am Sabbat, dem ersten Tag, nach dem Sabbat, dem ersten Tag der Woche, und auf einmal kommt in deine Wohnung, in dein Haus, erscheint dir Mama, die vor 6 Jahren verstorben ist. Auf einmal erscheinen sie dir. Oder auf einmal du sitzt da, oder wer auch immer auferweckt worden ist, auf einmal steht der Daniel da in deiner Bude. Ich meine nicht unser Daniel. Ich meine der Daniel des Alten Testaments. So, auf einmal ist er, sie erschienen vielen, überleg mal, ich denke mal, dass manch einer einen Schreck gekriegt hat, was machst denn du hier? Und dann waren sie aber auch schon wieder weg. Wir wissen, mit diesem geistlichen Körper konnte Jesus sowohl sichtbar sein, als auch unsichtbar sein. Er konnte in einen geschlossenen Raum eintreten, ohne eine Tür zu öffnen, konnte aber auch genauso wieder daraus verschwinden. Derart werden unsere Körper sein. Man kann sichtbar sein, unsichtbar sein. Du sagst, oh Mensch, das ist ja toll, dann kann ich mich ja in der Ewigkeit immer verstecken. Nein, unseren Geist, deinen Geist sieht man auch. Denn wenn ich heute sterbe und einer von euch stirbt, stirbt und wir gehen dann beide heute zum Herrn, dann werden wir sagen, hey, hallo, du bist ja auch da. Wir werden uns sofort erkennen, obwohl unser Körper auf der Erde irgendwo im Grab liegt oder man gerade dabei ist, ihn ins Grab zu schaffen. Wir werden uns erkennen. Aber wir werden auch in Ewigkeit als Menschen mit ganzen, als ganzer Mensch dort sein. Mit Körper, Seele, Geist. Oder Geist, Seele, Körper. Wir werden als ganzer Mensch dort so sein. Und mit diesem, in diesem Leib werden wir auch gerichtet. Deshalb heißt es ausdrücklich, wiederhole mich, deshalb heißt es, der Mensch wird einmal gerichtet werden, nachdem, wie er mit seinem Leib Taten verübt hat, getan hat. Wenn jemand mit seinen Händen Gutes getan hat, dann wird er dafür Lohn und Lob bekommen. Wenn jemand seine Hände missbraucht hat für Böses oder Gewalt hat, dann wird er gerichtet werden. Jeder Mensch wird gerichtet werden nach dem, was er mit seinem Körper äußerlich zutage gebracht hat. So steht es geschrieben. Werden wir uns dann bei der, beim ewigen Gericht nochmal anschauen. Also jeder, wir werden gerichtet, deshalb sagt Jesus, was du mit deinem Körper gemacht hast. Deine Zunge, die gelästert, die gespottet hat, negativ über andere geredet hat oder mit ihren Bemerkungen und Vermutungen andere verletzt, gekränkt hat und Ärgernis geschafft hat. Jesus sagt, bevor die Entrückung kommt, werden die Engel kommen und alle, die Ärgernisse schaffen, auch mit ihrer Zunge, die Engel werden sie entfernen und sie werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Wird nicht geschehen. Sie werden dort nicht reinkommen. Weil wenn jemand mit Christus lebt, dann hört er auf, Ärgernis zu sein. Dann hört er auf, ein Ärgernis zu sein. Und wenn ich über meine Brüder und Schwester herziehe und schlecht rede, schlecht über sie hergehe, dann werde ich dafür zur Verantwortung gezogen werden, gerichtet werden. Es sei denn, ich habe vorher Buße getan, bevor ich gestorben bin. Und bevor ich gestorben bin, habe ich das bereinigt. Und wenn ich das nicht bereinigt habe, dann werde ich in dem Zustand sterben, wie ich gerade lebe. Und nach diesem Zustand, wie ich gerade lebe, werde ich auch gerichtet werden. Wir haben ja ganz stark immer wieder auch diesen Bereich in der Christenheit mit Segen und Fluch. Aus Mose, diese Schriftstelle, von der es heißt, dass der Herr die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied. Aber beachte, was da steht, denen, die mich hassen. Ich habe das gesagt. Dritte und vierte Glied, denen, die mich hassen. Beachte, viele Leute haben das sein Freibrief genommen, ich bin so, wie ich bin, das liegt an meinem Vater. Weil mein Vater so ist, deshalb bin ich halt auch so, ich kann es nicht ändern, es ist ein Generationenfluch auf mir. Gott sagt nein. In Hesekiel 18 steht geschrieben, da kommen nämlich die Juden und bringen genau dieses Beispiel zutage und sie sagen, unsere Väter haben Heerlinge gegessen und unsere Zähne sind stumpf geworden. Das heißt, unsere Väter sind schuld, das war ein Bild, das benutzt wurde, unsere Väter sind schuld, dass wir so sind, wie wir sind. Und dann sagt der Herr etwas in Hesekiel 18, das ist nicht wahr. Er sagt, wenn der Vater in Gottlosigkeit lebt, sein Sohn aber, der kommt und in Gerechtigkeit lebt, dann wird er nicht an der Sünde, an dem Fluch des Vaters gemessen werden, sondern der Vater wird wegen seiner Gottlosigkeit gerichtet werden, der Sohn aber wird gerichtet werden oder beurteilt werden nach der Gerechtigkeit, die er lebt. Wenn aber ein Vater in Gerechtigkeit lebt und ein Sohn lebt gottlos, dann wird der Vater nicht für den Sohn zur Verantwortung gezogen, weil der Sohn so gottlos lebt, sondern dieser Sohn wird für sich selbst Rechenschaft ablegen und gerichtet werden aufgrund dessen, was er tut. Und Gott macht in Hesekiel eins klar, jeder wird gerichtet für seine eigene Tat. Und die Bibel sagt, dass jeder verantwortlich ist vor Gott. Und wenn wir in das Gericht Gottes kommen, dann werden wir beurteilt nach dem, wie wir gelebt haben. Und Hesekiel sagt noch etwas, ganz klar und deutlich, Wenn jetzt ein Mensch sein ganzes Leben in Gerechtigkeit und gottesfürchtig gelebt hat, er hat das ganze Leben in Gerechtigkeit und Gottesfurcht gelebt, aber dann lässt er von seiner Gerechtigkeit und fängt an, gottlos zu leben. Dann steht in Hesekiel 18, dann löscht er alle seine Gerechtigkeit der vergangenen Jahrzehnte aus und er wird gemäß seiner Gottlosigkeit, die er im Moment lebt, gerichtet werden. All seiner Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht mehr gedacht werden. So steht es geschrieben. Wird nicht mehr gedacht werden. Das heißt, dieser Mensch, wenn einer 50 Jahre mit Gott gelebt hat, aber im 51. Jahr sich entscheidet, gottlos zu leben und er stirbt gottlos, dann wird er in diesem Zustand, wie er stirbt, gottlos in die Hölle gehen. Alle die 50 Jahre vorher, das hat er ausgelöscht durch seine Handlungen. Umgekehrt genau das Gleiche. Wenn jemand, sage ich mal, 50 Jahre gottlos gelebt hat, aber jetzt bekehrt er sich und er war vielleicht ein Mörder und sonst irgendwas, also sagen wir, er war ein ganz schlimmer Junge, aber er hat gottlos gelebt, aber er sagt, oh Gott, was habe ich gemacht, ich bekehre mich und er bekehrt sich. Dann sagt Hesekiel 18, wird all seine Gottlosigkeit der vergangenen Jahrzehnte seines Lebens ausgelöscht und er ist gerecht und er steht da, als wäre er nur gerecht gewesen sein ganzes Leben. So steht es geschrieben. Und dementsprechend werden wir beurteilt. Deshalb verstehen wir auch, dass Jesus sagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wenn ich 30, 40 Jahre euch gepredigt habe und den Weg des Herrn gelehrt habe, dann aber von meinem Glauben abfalle und anfange in Sünde zu leben, dann werde ich gerichtet werden gemäß dem Zustand, Status, wie ich gerade im Moment sterbe. Der Prediger sagt in seinem Buch, im Prediger, wo der Baum hinfällt, da liegt er. Wenn, das heißt, wenn du stirbst und du bist in der Gerechtigkeit Gottes, dann wirst du gerechtfertigt eingehen. Wenn du in deiner Todesstunde allerdings gottlos bist und du stirbst in diesem Zustand, dann wirst du nach dem tausendjährigen Reich bei der gottlosen Auferstehung auch erst auferstehen und ins Gericht kommen. So, also das sind so dieser Rahmen, den wir einfach betrachten müssen. Und von daher, es ist wichtig, genau, das will ich auch noch dazu sagen. Wenn unsere Väter schlimm waren, unsere Eltern schlimm waren und gesündigt haben und wir sagen, ja, da liegt jetzt ein Fluch auf mir. In dem Sinn, sage ich mal, wir wachsen auf mit diesen Eltern, wir fangen an, ihre Angewohnheiten anzunehmen, ihren Lebensstil zu leben, ihre Gottlosigkeit zu leben und vielleicht ihre Süchte zu leben, all das zu leben, dann laufen wir in dieser Fluchlinie, sage ich mal, mit. Fluch heißt ja ganz einfach, nicht im Segen zu leben, außerhalb des Segens Gottes zu leben. Das ist ganz einfach Fluch. Fluch ist ja nicht so ein Bann und jetzt bist du da zwangsläufig drunter. So, also du hast solche Vorfahren, wir haben so eine Eltern gehabt und jetzt auf einmal höre ich die Botschaft des Evangeliums und ich bekehre mich. Ich nehme Jesus auf und werde von Neuem geboren. In dem Moment, wo ich Jesus aufnehme und von Neuem geboren werde, ist der ganze Fluch meiner Vorfahren durchtrennt. Warum? Ich bin nämlich jetzt eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Ich kann allerdings, wenn ich jetzt wiedergeboren bin, gläubig bin, wieder in das alte Schema, das Muster meiner Vorfahren weiterleben. Jetzt habe ich Jesus aufgenommen, bin vielleicht schwach, meine Seele ist geprägt aus der Vergangenheit. Meine Seele hat die Gewohnheiten der Vergangenheit, denn diese Gewohnheiten sind ja nicht bei der Bekehrung ausgelöscht. Was bei der Bekehrung geschieht oder der Wiedergeburt geschieht, ist, dass mein Geist neu wird und in eine Beziehung mit Gott hineinkommt und ich ewiges Leben in mir habe. Aber jetzt die Neigungen, so zu leben wie vorher, so zu reden wie vorher, zu schimpfen wie vorher, das ist ja alles noch vorhanden. Deshalb haben wir reinigender Strom. wo wir sagen, wie du aus diesem alten Leben herauskommen kannst und wie du deine Seele dazu bringen kannst, oder ich sage auch erziehen kannst oder auch in Heilung hineinbringen kannst, dass diese Seele jetzt gottgemäß verwandelt wird. Deshalb haben wir Cleansing, reinigender Strom. Aber grundsätzlich ist es durchtrennt. Aber wenn ich jetzt wiedergeboren bin und ich lebe nach meiner Wiedergeburt, fange an, so wieder zu leben, wie ich vorher lebte, die alten Gewohnheiten zu befolgen, das alte Leben zu befolgen, dann bringe ich der Fluch, der durch meine Wiedergeburt durchtrennt war, bringe ich diesen Fluch wieder in mein neues Leben hinein und das fängt an, mein Leben wieder kaputt zu machen und zu ruinieren. Und deshalb sagt die Bibel auch, dass wir Sorge dafür tragen sollen, nehmt das in euch gepflanzte Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen heilen, erretten, wiederherstellen kann. Versteht ihr mich? Ist das zu kompliziert? Okay, also das geschieht. Das ist wichtig, ich wollte das einfach mal so mit reinbringen. Wir sind nicht unter einem sklavischen Fluch meines Vaters. Gott sagt, das ist nicht wahr. Gott sagt, das sind billige Entschuldigungen. Es sind Entschuldigungen, dass ich so weiterleben darf. Ich kann ja nichts dafür, mein Vater ist schuld. Nein, Gott sagt, Herbert, du bist schuld. Das sagt Gott und nicht dein Vater. Und das müssen wir ganz einfach so auch mal betrachten und schauen. So wird jetzt jeder für sich selbst Rechenschaft abgeben vor Gott. Jeder für sich selbst, für sein eigenes Leben. Und die Bibel sagt, was ich erst schon erwähnte, wenn also Jesus kommt, dann wird er zuvor seine Engel aussenden und sie werden alle, die die Ärgernisse machen in seinem Reich, in seiner Gemeinde, die Engel werden diese entfernen. Sie werden sie entfernen. Das heißt, sie sind bei der Entrückung nicht dabei. Und es heißt, sie kommen in den Feuersee. Das ist identisch mit Petrus und mit Judas. Judas, der sagt, viele sind in der Gemeinde dabei, bei euren Feiern, bei euren Festen, bei euren Meetings, aber ihr Herz ist nicht in Gott, sondern sie leben ihre Lüste, ihre Begierde. Und dann sagt Judas etwas, für sie ist die äußere Finsternis aufgehoben. Also sie sind bestimmt für die äußerste Finsternis. Und deshalb sagt die Bibel auch, wirket aus eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das heißt, setze alles daran, Paulus sagt, ich setze alles daran, dass ich zur Auferstehung komme. Ich setze alles daran, dass ich nicht verliere. Und das sagt, was sagt der Apostel an anderer Stelle noch? Er sagt, schaue nicht nur das Leben eines geistlichen Leiters an, sondern schaue sein Ende an. Wie stirbt er? Das ist maßgeblich, wie er stirbt. Wie stirbt er? Sein Ende schaut an. Und danach beurteile diese Dinge. So, okay. Also Jesus, das war jetzt ein kleiner, längerer Einschub. Als Jesus auferstand, da heißt es, an diesem Tag, am ersten Tag der Woche, standen viele aus ihren Gräbern auf und erschienen vielen. Wer auferstanden ist, wird uns nicht gesagt. Ich würde da auch keine große Lehre und Dogmatik jetzt draus machen. Nur interessant ist einfach auch mal zu sehen. Auf jeden Fall, viele standen auf und erschienen vielen. Und so manche Bibelausleger meinen, das ist diese Erstlingsgabe, er als Erstling, der aufstand, und da er ja auch der hohe Priester ist, richtig, hat er gleich eine Erstlingsgabe mitgenommen, die, oder die mit ihm auferstand als Erstlingsgabe, wie auch immer. Auf jeden Fall, diese Erstlinge, auf jeden Fall sind dort einige auferstanden und hatten Auferstehungsleiber. Haben wir gerade gelesen. Sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften in die heilige Stadt und erschienen vielen. Sie standen wirklich auf. Da sind wirklich welche auferstanden bei der Auferstehung Jesu. Nicht alle des Heiligen des Alten Testaments, sondern viele heißt es nur. Gewissermaßen wie eine Erstlingsgabe. Und, okay, viele der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Oh ja, jetzt lass uns nochmal reinschauen über die Einzigartigkeit und die Bedeutung der Auferstehung. Was Warum musste Jesus auferstehen von den Toten? Er musste auferstehen von den Toten, ganz einfach, um eingesetzt zu werden als Gottes Sohn in Kraft. In Römer 1,4 heißt es, als Sohn Gottes in Kraft ist er eingesetzt in dem Geiste der Heiligkeit aufgrund der Totenauferstehung. Also, es genügte nicht nur, dass Jesus als Sohn Gottes in die Welt kam, sondern Jesus und starb, er litt und starb, wurde begraben, wurde verurteilt, sein Blut wurde für uns vergossen. Das genügte nicht. Vorweggreif nochmal, er musste ja sein Blut auch ins Allerheiligste bringen. Denn der Tempel und all das, was geschaffen wurde, sagt der Hebräerbrief, ist ja nur eine Kopie, ein Abbild des Ewigen, was nie vergeht. Das heißt, dieses Heiligtum gibt es für ewig im Himmel. Und Gott hat in diesem Bereich Ewigkeit, wo es dieses Heiligtum gibt, in diesem Bereich Ewigkeit schuf er den Bereich Kosmos, Zeit. Und in diesem Bereich Kosmos, Zeit offenbart er Menschen, guckt an, so sieht mein Heiligtum aus. Macht es genau, deshalb heißt es immer wieder, macht es genau nach dem Muster. Nicht anders. So wie ich es euch gezeigt habe, so macht dieses Heiligtum, wo ihr dann die Opfer, die Tieropfer, die gebracht wurden, das Blut, das vergossen wurde, das Allerheiligste, wo der Priester immer hineinging, hohe Priester reinging einmal im Jahr. Das muss alles nach dem Muster sein, wie es in der Ewigkeit bei ihm ist. Macht es, baut das in eurem Bereich Kosmos, Zeit, in der ihr lebt. Und da wurde das auch gebaut. Und da wurden auch die Opfer und die Blutopfer gebracht und der hohe Priester, der einmal im Jahr ins Allerheiligste ging. Aber jetzt sagt der Hebräerbrief, Jesus als der hohe Priester ist ein für allemal geopfert worden und hat sein Blut ein für allemal, für immer, im Allerheiligsten bei Gott dargebracht. Und dieses Blut im Allerheiligsten, in der Ewigkeit, bei Gott, da wo Gott wohnt, da wo er lebt, dieses Blut bezeugt für ewig, es ist Sühnung geschaffen, es ist kein Opfer mehr nötig, ein für allemal gültiges Opfer ist geschehen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätte er es nicht hochbringen können. Und das andere wäre auch geschehen, weil der Hebräerbrief sagt, er selber brachte es hoch bei seiner Auferstehung. Jetzt aber das andere ist auch, was hier Römer sagt, diese Auferstehung aus den Toten bestätigte auch, dass er Gottes Sohn ist. Er ist der Erste, der mit einem unverweslichen Körper auferstand. Der Erste, der mit einem unverweslichen Körper aufstand, gab's vorher noch nicht. Der Erste mit einem unverweslichen Körper, der aufsteht, war Jesus. Deshalb wird er auch gesagt, der Erstling. Er ist dieser Erstlings und kam dann eben auch als Erstlingsgabe mit seiner Erstlingsgabe zu Gott. Jesus, und das bewies, er ist Gottes Sohn. Gott sagt, du bist als auferstanden. Erstmal erfüllten sich ja die ganzen Prophetien über Jesus, die im Alten Testament gegeben wurden, zu Lebzeiten und auch in seinem Tod und dann auch bis hinein seiner Auferstehung. Das bestätigte sich alles. Einmal war da der Beweis der Prophetie, er ist Gottes Sohn. Jetzt aber wurde er auferweckt, weil es heißt, dass der Sohn Gottes auferstehen wird. Das ganze Alte Testament, wir werden uns bei der Auferstehung dann noch mehr mit befassen. Er musste auferstehen und der Beweis wurde gebracht, er ist der Gottessohn, der Erste, der aufstand. Und er wurde aufgrund dieser Auferstehung von Gott eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft. So sagt es immer. Es wurde bestätigt mit Dynamis, mit Kraft, du bist der Sohn Gottes. Und was Gott noch tat, da greife ich schon mal vorweg, alle Herrschaft gab er jetzt seinem Sohn. Alle Herrschaft. Gott sagt, du, mein Sohn, bist auferstanden und jetzt gebe ich dir bis zum Abschluss aller Dinge alle Macht, alle Autorität und alle Herrschaft. Und deshalb sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Macht ist mir gegeben. Alle Macht ist mir gegeben. Und Gott hat sie ihm gegeben. Gott wird nicht mal einen Menschen richten. Du musst es dir mal vorstellen. Jesus sagte, mein Vater wird niemanden richten. Sondern er sagt, alles Gericht hat er dem Sohn übertragen. Alles Gericht hat er dem Sohn übertragen. Jesus geht her und überträgt das Gericht dem Wort. Er sagt, ich richte niemanden, aber das Wort, das ich zu euch geredet habe, das wird euch richten am jüngsten Tag. Das wird euch richten. Das heißt, wenn wir auch vor dem Richterstuhl Christi stehen, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen die Gerechten, die zur Braut Jesu Christi gehören werden und die mit ihm in Ewigkeit leben. Bei dem Richterstuhl Christi, dann werden wir auferstehen und wir werden vor Jesus stehen. Wir werden vor dem stehen, dessen Augen sind wie Feuer. Und wir werden vor dem stehen, aus dessen Mund ein Schwert hervorkommt, nämlich sein Wort, wie mehr als jedes zweischneidige Schwert. Seine Füße sind in Erz. So, sie glühen wie in Erz. Aber was dich und mich anschauen, für einen, wahrscheinlich einen Bruchteil der Sekunde, einen kurzen Moment, wir kommen dorthin, wir erscheinen vor Jesus und diese Feueraugen, und sie sind Feuer, die kommen, Herbert steht da und Jesus geht einmal, guckt an, und in dem Moment mit diesem Feuerblick ist alles an mir verbrannt, alles an mir vernichtet, alles, was nicht göttlichen Bestand und Wert hatte. Alles, was ich was Stroh, Stoppeln, Heu, ist eigene Werke. Alles. Es ist wie ein, als wenn ein Scanner über dich rübergeht. Die feurigen Augen schauen mich an. Ich komme und stehe vor dem Richterstuhl Christi und es geht einmal ein Blick durch. Diese feurigen Augen, die sind Feuer und dieses Feuer vernichtet alles, was nicht göttlich ist. Und vor Jesus steht in dem Moment nur das, was von ihm ist. Nur das, was göttlich ist. Da sind wir wieder bei dem Brautkleid Christi. Das heißt, das Brautkleid, das wir bekommen, heißt es, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Das heißt, wenn wir nichts vorzuweisen haben, dann stehen wir da, wie der Apostel Paulus es sagt. Er sagt, wir sind zwar gerettet, aber wie durchs Feuer. Das Feuer macht alles offenbar, sagt die Schrift. Bei diesem Feuer wird alles klar. Es ist eine Sekunde, vielleicht ein Bruchteil. Es verbrennt und dann stehe ich da. Und dann steht da, was habe ich wirklich gelebt? Was hat Herbert an diesem Tag gelebt? Kein Mensch hat vielleicht gesehen. Alle Menschen haben vielleicht ihn beurteilt und gesehen und haben gesagt, Mensch, prachtvoller Mann, wunderbarer Junge, herrlicher Ehemann, toller Vater. Alles sieht so aus, aber wenn Jesus mich mit den feurigen Augen anschaut, dann wird wirklich herauskommen an diesem Tag, was wirklich echt war und was nicht echt war. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist dieses, wir werden im Feuer geprüft, heißt es, und im Feuer gescannt. Da wird all das, auch die Gedanken, es heißt ja auch das Verborgene des Menschen, die Gedanken werden an diesem Tag gerichtet. Ich habe vielleicht nie gelogen oder betrogen oder niemals die Ehe gebrochen. Aber in meinen Gedanken habe ich oft die Ehe gebrochen und an diesem Tag steht es da, wahrscheinlich werde ich sogar vorher von den Engeln aussortiert und komme gar nicht hinein, weil wenn ich mit Lust des Ehebruchs sterbe, dann sterbe ich nicht als Gerechter, sondern ich sterbe als Ehebrecher. Und Ehebrecher werden gerichtet, steht geschrieben. Das müssen wir uns mal alles anschauen und das werden wir beim Gericht uns noch mal besser anschauen. Also nicht mal nicht oben, sondern hier beim Irdischen. So, aber dieses, wir werden im Feuer gerichtet. Das geschieht bei der Auferstehung. Wir werden offenbar vor dem Richterstuhl Christi. Und dann wird ein jeder von uns Gläubigen beurteilt, nachdem wir gelebt haben. Das Feuer wird es vernichten und dann wird es sein. War ich in Liebe zu meinen Brüdern und Schwestern? Wie oft war ich engherzig, lieblos? Wie oft habe ich meine Frau vielleicht gesagt, hey, jetzt du machst das und Schatz, deine Küche ist zu dreckig und das nervt mich. Und die sagt, Herbert, dann, wenn du die Küche machst, es wird alles offenbar werden. Alles. Wie habe ich meine Mitbrüder, meine Mitbewohner, wie habe ich meine Leute in meiner Wohngemeinschaft, in meiner WG drangsaliert? Dafür wirst du gerichtet werden. Du musst es ganz klar deutlich sehen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Dafür kommen wir ins Gericht. Es wird alles beurteilt werden. Alles wird beurteilt werden. Und da gibt alles, wenn diese feurigen Augen dich anschauen, gibt es kein Schönreden mehr. Da gibt es kein Schönreden mehr. Es heißt, die Gedanken werden sofort offenbar sein. Du weißt ja, ich habe gehasst. Ich war lieblos. Ich war engstirnig. Ich wollte meinen Kopf durchsetzen. Ich wollte... Es wird alles auf einmal weg sein. Und man steht nackt da. Und das ist diese Dinge, die wir uns anschauen müssen. Unser gnädiger Gott und Vater hat uns ein neues Leben, einen neuen Geist gegeben, damit wir niemals so verderblich leben müssen. Wenn wir so verderblich und verkehrt leben, dann aufgrund von Entscheidung. Es ist nicht der Teufel schuld, dass ich so bin, sondern dem Teufel, was sagt Jesus, ich habe euch Macht gegeben über die gesamte Gewalt des Feindes. Ich kann sagen, nein, ich will dieser Versuchung nicht nachgeben. Ich tue es nicht. Ich entscheide mich, dagegen zu sein. Wir entscheiden uns oder entscheiden uns nicht. Wir haben diese Macht, diese Autorität. Ich habe euch Macht gegeben über die gesamte Gewalt des Feindes. Steht das so in deiner Bibel? Und wir haben diese Macht. Also wir können nicht hergehen, ich bin so angefochten, der Teufel ist so mächtig. Nein, du bist mächtiger als er. Wenn er mächtiger in unserem Leben regiert, dann nur deshalb, weil wir ihm diese Macht zugestehen und ihm erlauben, uns zu beherrschen. Das ist der Punkt. So, also er ist auferstanden, um eingesetzt zu werden als Sohn Gottes in Kraft. Zweitens ist er um unser, über in Römer 4,25, das andere war Römer 1,4, Römer 4,25, der um unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das heißt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, gäbe es für uns keine Rechtfertigung. Er musste nicht nur sterben, leiden und sterben, begraben werden. Er musste auch auferstehen, damit wir gerechtfertigt werden können. Römer 10, Vers 9 sagt er, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Die Errettung ist also von zwei Faktoren abhängig. Erstens, dem öffentlichen Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist. Zweitens, dem Glauben im Herzen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Der rettende Glaube setzt also den Glauben an die Auferstehung voraus. Für solche, die nicht an die Auferstehung Jesu Christi glauben, kann es keine Erlösung geben. Wir haben das ja, wenn wir mal wieder mal auch Umfragen reinschauen, sind so über 40% evangelischer Pfarrer glauben nicht an die Auferstehung Jesu Christi. Sie glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie glauben aber auch, die Diskussion wird ja jedes Jahr neu angefacht, lief auch dieses Jahr wieder, ist das Blut Jesu überhaupt notwendig? Und viele Pfarrer kamen zu dem Schluss, das ist Mythologie, das Blut Jesu, das Opfer Jesu war nicht nötig. Es musste kein Opfer fließen. Eine Auferstehung gibt es auch nicht, das ist alles Mythos. Das heißt, obwohl diese Pfarrer predigen oder Theologen, wer auch immer sie sind, predigen und diese von Gott sprechen und dass Jesus Gottes Sohn ist, diese Theologen kommen nicht in den Himmel. Weil um gerettet zu werden, ist es nötig zu glauben, dass Jesus von den Toten auferweckt ist. Wer aber nicht glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt wird, der wird auch nicht gerettet werden. So steht es geschrieben. Wir werden gerettet aufgrund des Bekenntnisses, dass Jesus der Herr ist und dass wir glauben, dem vorausgeht, ich glaube, dass Jesus von den Toten auferweckt ist. Und weil wir das glauben, sagt Römer, werden wir gerechtfertigt. Aufgrund dieses Glaubens. Die Folge dieses Glaubens ist, dass jeder sich dann auch taufen lasse. Das heißt, wer dem Sohn nicht gehorcht, wer aufgrund der Aufnahme Jesu, aufgrund der neuen Geburt, sich nicht taufen lässt, der lebt in Opposition, in Widerstand, in Rebellion zu Gott. Die Rebellion wird dem Menschen heute sehr einfach gemacht, indem man ganz einfach hergeht und sagt, deine Babytaufe kannst du nachträglich bejahen oder befürworten oder ein neues Taufversprechen geben. Es gibt aber wirklich in der ganzen Bibel keinmal ein Taufversprechen, sondern es gibt ein Gläubigwerden und aufgrund dieses Gläubigwerdens ein Getauftwerden. Und alles andere ist Rebellion ist Lästerung Gottes. Weil Gott sagt, geht, werde gläubig und lasse dich taufen. Und es steht geschrieben, geht hin, macht alle Völker zu Jüngern und tauft diese, die Jünger geworden sind, auf den Namen des Vaters oder eigentlich sogar hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also es gibt weder ein Taufversprechen, es gibt auch keine Tauffrage, es gibt von Gott nur einen Taufbefehl. Wer gläubig geworden ist und getauft wird, der soll gerettet werden. Bei dem gläubig geworden schließt ein, ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist und ich mache ihn zu meinem Herrn. Das ist der erste Schritt, den ich im Glauben tue. Der zweite Schritt ist der Gehorsam. Jesus sagt, denn so erfüllen wir, machen wir die Gerechtigkeit komplett. Weil Johannes sagt, Jesus, wie sollen wir dich taufen? Ich habe nötig. Nein, sagt Jesus, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Und zum Leben in der Gerechtigkeit gehört die Taufe. Wer nicht sich aufgrund des Glaubens taufen lässt, lebt nicht in der Gerechtigkeit Gottes, lebt außerhalb der Gerechtigkeit Gottes. Hallo? Und das müssen wir klar sehen. Ich weiß, dass das in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft nicht beliebt ist, solche Töne zu sagen. Aber ich will dir etwas sagen. Ich will eines Tages vor meinem Herrn stehen und wenn diese feurigen Augen mich anschauen und wie ein Scanner über mich gehen, dann wird auch die Frage geklärt, hast du, um Menschen zu gefallen, Wahrheit unterschlagen oder sie nicht gesagt, du hast sie für dich gelebt, aber du hast sie nicht weitergegeben. Du hast es nicht gepredigt, obwohl es in meinem Wort steht. Du hast es nicht getan, weil du vielleicht Angst hattest, dass du aneckst und dass man dir vielleicht übel nachredet oder was auch immer. In dem Moment wird es machen und es wird verbrannt werden. Aber der andere Punkt ist auch, wenn ich die Wahrheit nicht verkündige und du vor dem Richterstuhl Christi stehst, hast du auch keine Ausrede mehr. Denn jeder, der mich hört, hat keine Ausrede mehr. Denn vor dem Richterstuhl Christi wird er bezeugen müssen, der Herbert hat es gepredigt, ich habe es aber nicht getan. Aber ich bin frei von Schuld. Ich bin frei von Schuld. Und es ist wichtig, dass wir die Wahrheit reden, denn wir werden nicht nur wegen unserer Tatsünden vor Gericht kommen, auch wegen unserer Unterlassungssünden. Wer weiß, Gutes zu tun und auch die Wahrheit zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Das müssen wir ganz klar und deutlich sehen. Wir können natürlich uns drum herum winden, aber der Richterstuhl Christi wird es offenbar machen. Also zweitens, er stand auf zu unserer Rechtfertigung. Es ist also wichtig, und dann sagt es weiter in Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch, weil er auferweckt worden ist und zu unserer Rechtfertigung, daher kann er auch völlig erretten, vollkommen erretten, die durch ihn, Gott, nahen, weil er immer lebt, um für sie einzutreten. Also, er ist in der Lage, durch seine Auferstehung ist er in der Lage, uns zu retten. Das heißt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, könnten wir auch nicht gerettet werden. Weil er auferstanden ist und lebt, ist er imstande, uns zu retten. Versteht ihr? Kriegt ihr das so? Okay. Dann heißt es weiter in 1. Korinther 15, 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, aber auch euer Glaube vergeblich. Das heißt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann wäre ich der größte Idiot, wenn ich jeden Sonntag hier stehe. Dann müsste man mich eigentlich danach stundenlang in den Hintern treten. Ich wäre der größte Idiot, wenn ich hier stehe und predige und Jesus wäre nicht auferstanden. Weil dann ist die Predigt inhaltslos. Sie hat keinen Wert. Ich weiß auch nicht, was Theologen verkündigen wollen, wenn sie sagen, Jesus hat sein Blut nicht vergossen, er ist nicht auferstanden. Ich weiß nicht, was man dann verkündigen will. Es ist eine sinnlose, absolut sinnlose, gottlose Predigt. Vers 17, 1. Korinther 15, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr auch noch in euren Sünden. Wenn er nicht auferweckt wurde, das muss doch jeder Theologe lesen können. Wenn er nicht auferweckt ist und wenn du das nicht glaubst, bist du noch in deinen Sünden. Er ist auferweckt und wir sind frei von Schuld. Ist er nicht auferstanden? Ich lese diesen Vers noch einmal. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, inhaltslos, leer, er taucht nicht. da solltest du lieber an guten Topf Gulasch glauben. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, ist das sinnlos, absolut wertlos, so seid ihr noch in euren Sünden. Wir wären dann noch in den Sünden. Und Paulus sagt weiter, drittens ist die Auferstehung von großer Bedeutung, weil sich dadurch die höchste Erfüllung unserer Hoffnung als Christen, Erfüllung unserer Hoffnung als Christen bedeutet, nämlich das höchste Ziel unseres Glaubenslebens in Römer, in Philipper 13 bis 12, da heißt es, um ihn, Christus und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, wozu ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Also Paulus sagt hier, Jesus musste auferstehen, die Bedeutung ist so wichtig, damit ich zu Lebzeiten schon mal die Kraft der Auferstehung erfahren kann. Was sagt der Epheserbrief? Dass die Kraft, die Jesus Christus, der Heilige Geist, also diese Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckte, diese Kraft lebt in euch. Das heißt, diese Auferstehungskraft, die auch einen Lazarus hervorholte, der zwar wieder dann starb, aber diese Auferstehungskraft, die Tote lebendig macht, so eine Power lebt in uns. Und zu dieser Power gibt es noch die Autorität, ich habe euch Macht gegeben über die gesamte Gewalt des Feindes. Von daher können wir dem Feind nicht ständig die Dinge zuschieben, als Schuld zuweisen, die wir aus fleischlicher Lust und Begierde gerne vollbringen wollen, aber nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollen. Denn wir sind verantwortlich. Wir sind verantwortlich. Also um die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren, aber auch, ob ich irgendwie hingelange möge zur Auferstehung aus Toten, sagt Paulus. Ich lese mal einen Abschnitt. Bemerkenswert sind hier besonders die beiden Sätze, um die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen und ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Paulus wollte sich durch nichts in dieser Welt davon abhalten lassen, das höchste Ziel seines Lebens, für das er geglaubt und auch gearbeitet hatte, zu ergreifen, nämlich die Auferstehung aus den Toten. In dieser Hinsicht sollten alle Gläubigen dem Beispiel des Paulus nacheifern. Wenn es keine Auferstehung gibt, sind der Glaube und das Leben als Christ nichts anderes als eine traurige Selbsttäuschung. Ich wiederhole es nochmal. Wenn es keine Auferstehung gibt, sind der Glaube und das Leben als Christ nichts anderes als eine traurige Selbsttäuschung. In 1. Korinther 15, 19 sagt Paulus, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten oder bedauernswertesten von allen Menschen. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, dass er ja Gottes Sohn war und dass er ja auch für unsere Sünden gestorben ist. Aber wenn wir nicht glauben, dass er auferstanden ist, auch zu unserer Rechtfertigung und damit wir auch ein Leben in Kraft leben können. Wenn wir also nur für diesseits auf Jesus hoffen, dass das Leben ein bisschen schöner oder angenehmer werden könnte, dann sagt er, sind wir die bedauerndsten Menschen, die es auf diesem Globus gibt. Dann ist jeder Sünder besser dran als wir. Der tobt sich ja dann noch wenigstens aus und lebt sich aus und macht andere und sich kaputt und man lebt seinen Egoismus aus. Und wir haben vielleicht noch auf manches verzichtet, sind auf dem schmalen Pfad gegangen. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann waren wir doof, auf dem schmalen Pfad zu gehen. Dann waren wir total bescheuert. Da haben wir, und verstehst du? Und das ist, Paulus sagt, wenn wir allein, 1. Korinther 15, 19, in diesem Leben auf Christus gehofft haben, dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Wenn wir aber wirklich an die Auferstehung glauben, werden wir wie Paulus nur ein Ziel verfolgen, mit allen Mitteln dort hinzugelangen. Ich will bei der Auferstehung der Gerechten dabei sein. Ich will bei der Auferstehung der Gläubigen dabei sein. Ich will dabei sein.
um alles in der Welt. Paulus sagt, ich tue alles, dass ich dahin gelange. Er sagt, ich achte alles für Dreck. Ich achte alles für Kot. Ich will nur Christus gewinnen. Ich habe nur ein Ziel. Ich muss ihm nach. Ich muss ihm nachjagen. Ich muss ihm nachjagen. Immer wieder. Alles andere. Ich vergesse alles, was um mich ist. Es ist doch alles vergänglich. Dieser Kosmos mit der Zeit vergeht. Den gibt's mal nicht mehr. Den gibt's mal irgendwann nicht mehr. Und für diese Zeit investieren wir unsere ganze Kräfte, unsere ganze Energie. Alles, unser Leben dreht sich nur um das Zeitliche. Aber das wird einmal aufhören. Und die Zeit wird nicht mehr sein. Ich möchte irgendwie hingelangen zu der Auferstehung aus den Toten. Du auch? Wir möchten da irgendwie hingelangen. Ich möchte dabei sein. Auferstehen werden wir alle. Entweder vor dem tausendjährigen Reich oder nach dem tausendjährigen Reich. Vor dem tausendjährigen Reich, die Auferstehung ist zum ewigen Leben. Die Auferstehung nach dem tausendjährigen Reich ist zum ewigen Gericht im Feuersee. Das ist, was die Schrift eindeutig sagt. Ich habe mich ja jetzt eingehend damit befasst, vergangenen Wochen, dass man alles so ein bisschen durchstudiert. Also es ist manches Mal schon erschreckend, habe ich gedacht, wie wir so leben. Vor allem habe ich auch gedacht, selbst wenn wir wissen, dass wir einmal zur Verantwortung gezogen werden, wir wissen das theologisch, wissensmäßig von der Bibel. Aber ich stelle fest, obwohl wir das wissen, verändert es nicht unser Leben. Es verändert nicht unser Leben. Wir wissen, dass wir einmal ins Gericht kommen und leben so, als kämen wir niemals ins Gericht. Kannst du das verstehen, wie wir Menschen sind? Und im Moment spreche ich mit dem Herrn darüber, unterhalte mich mit ihm darüber. Ich sage, Herr, wir wissen, was auf uns zukommt. Warum, Herr, lebe ich, warum leben wir so, wie wir leben? Als würde es keinen sich zu verantworten geben. Warum leben wir so? Warum leben wir? Auch wenn wir das ignorieren und sagen, ach, bitte, ihr wisst ja, alles ist immer... Wenn irgendwo ein Kind umgebracht wird, man weiß ja meistens gerade auch bei Kinderschändungen, es ist immer irgendwie zu 80% sagt man im Verwandtenkreis. Man weiß, dass es so ist. Und doch sagen alle Eltern, in meinem Verwandtenkreis wird es sowas nie geben. Verstehst du? Man sagt, ja klar, wir werden uns alle mal vor Gott verantworten. Ihr müsst euch alle mal vor Gott verantworten, aber ich nicht. Bei mir wird es schon gut gehen. Verstehst du? Irgendwie leben wir so in die Welt, bei mir wird es schon gut gehen. Glaub mir, es wird bei mir genauso gehen wie bei dir. Es wird uns allen gleich sein. Irgendwann stehen wir vor dem Richterstuhl Christi. Und dann die Schrift auch, da wird es ja auch in dieser Belohnung, wenn wir vom Richterstuhl Christi gehen, unterschiedlich sein. Das heißt dann, die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, sie werden leuchten wie die Sterne am Himmel. Sie werden leuchten, die viele zur Gerechtigkeit führen. Weißt du, diese Leute werden strahlen wie Sterne. Leute, die keine Menschen zu Christus führen, Menschen, die anderen nicht den Weg zu Christus hineinführen, die fallen nicht in diese Kategorie. Ja? Sie sind zwar gerettet, aber sie kommen nicht in diesen Bereich. Aber die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, werden leuchten wie die Himmelskörper, wie die Sterne. So werden sie leuchten. Und ich möchte, wenn ich einmal dort reingehe in die Ewigkeit, ich möchte so leuchten. Ich will alles dran setzen. Ich werde nicht dafür leuchten, wie toll ich mein Haus hier gebaut habe. Denn spätestens, wenn die Zeit nicht mehr sein wird, aber unsere Häuser werden sowieso nicht 1000 Jahre überdauern. So lange werden die schon nicht halten. Aber ich möchte einmal Ewigkeitswerte haben. Ewigkeitswerte. Ewigkeit. Ich möchte herausgelangen, dahin gelangen zur Auferstehung aus den Toten. Jesus stand von den Toten auf, damit du und ich, damit er eingesetzt und erwiesen wurde als Sohn Gottes in Kraft. Zu unserer Rechtfertigung. Er musste auch sein Blut ins Allerheiligste bringen. Das gibt uns die Garantie, dass wir auch frei sind von Sünden. Wenn er nicht auferweckt wäre, wären wir noch in unseren Sünden. Und es gibt uns die Garantie, wir werden auferstehen. Wiederhole nochmal den Vers vom Anfang, den ich las. Wie in Adam alle starben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Alle. Und dann sagt Paulus, ein jeder in seiner Ordnung. Abteilung 1, der Erstling, Christus. Abteilung 2, vor dem tausendjährigen Reich die Gerechten. Abteilung 3 wird auferweckt werden. Du musst es vorstellen, richtig wie so Formationen von militärischen Abordnungen. So steht es da geschrieben. Abteilung 3 wird auferweckt werden nach dem tausendjährigen Reich zum ewigen Gericht. Ganz, und das ist festgesetzt, das wird so laufen. Das ist unumstößlich, das wird sich nicht ändern, ist in Ewigkeit so festgesetzt. Und deshalb, Luther sagt ja, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Aber der Elberfelder sagt es eigentlich schöner, besser, wirket aus eure Rettung mit Furcht und Zittern. Paulus sagt, die Gnade bringt uns dazu, die erzieht uns, Titus 1,12, die Gottlosigkeit, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen. Sie erzieht uns, sie sagt, damit habe ich nichts mehr zu tun. Die Gnade erzieht uns. Paulus sagt, Gnade bringt mich dazu, mehr zu arbeiten als andere. Gnade, also wenn jemand Gnade erlebt hat für seine Rettung, aber dann diese Gnade ihn nicht dazu bringt, wirklich aktiv im Werk der Gnade zu leben, für den ist Gnade sinnlos. Und ich weiß, wir werden es Gott überlassen, aber ich könnte mir vorstellen, ihr erinnert euch an die Predigt Taumelolch, sieht aus wie Weizen, ist nicht wie Weizen. Und dann, wir wollen natürlich sagen, ah, du bringst nicht so Frucht, raus mit dir. Jesus sagt, nee, lass mal. Das machen meine Engel am Schluss, die sortieren aus. Du bringst auch nicht Frucht, ja genau, der am besten schon raus, was wir wollen, keine fruchtlosen Leute. Ihr sagt, lass es wachsen. Ja, aber es ist ja ständig Ärgernis, die macht mir ständig Probleme, sie macht mir ständig Schwierigkeiten. Jesus sagt, lass es ausreifen. Alle, die Ärgernisse machen, meine Engel, werden sie am Schluss aussortieren. Lebe so lange weiter, predige so lange weiter, denn diese Person, die sich jetzt Ärgernis bereitet, die kann sich auch noch umwenden und eine fruchtbare, verstehst du? So. Also wir müssen... Wir sollten nicht voreilig rumrupfen, weil Jesus erlaubt es uns nicht. Ja? Wir sollten da nicht rumrupfen. Ja? Ich habe dich als Beispiel genommen, siehst natürlich Sonnenschein hier, ne? Ist ja klar, ist ja logisch. Ne? Okay, also verstehe, so, es ist so wichtig, dass wir da gerade reingehen. Wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, alle wir Gläubigen. Und dann kommt die Hochzeit des Lammes. Dann kommt sie. Und dann gibt es das Brautkleid. Und das besteht aus den... Was heißt es, das Brautkleid, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Daraus besteht das Brautkleid. Wir haben alle, als wir uns bekehrten, Sünde abgewaschen wurde, wiedergeboren, haben wir das Kleid der Gerechtigkeit bekommen. Aber das Brautkleid, das besteht aus den gerechten Taten der Heiligen. Predigt gibt es ja im Internet, kann man sich dann noch anhören. Okay, das wollte ich mal mit euch heute Abend mal so besprochen haben und so dargelegt haben, dass wir einfach in diesen Dingen nicht unkundig sind und auch unser Leben darauf einstellen. Und ich lade dich ein, dein Leben darauf einzustellen und vielleicht in manchen Bereichen einfach auch umzustellen und ewigkeitsbewusst zu leben. Ewigkeitsbewusst zu leben. Amen.